Jetzt lese ich euch was vor. Und zwar lese ich euch erst was vom Anfang. Erstens, weil ich immer vom Anfang lese und weil der Anfang auch lustig ist. Und zweitens, deswegen, weil man dann sofort kapiert, was ich jetzt gerade alles so langatmig geschildert habe, von wegen subjektiver Perspektive und bewusst naiver Sicht und so. Das ist, glaube ich, einfach eine ganz gute Einführung sozusagen. Und dann lese ich als nächstes, weil ihr ja wahrscheinlich alle Journalisten seid, die absolut polemisch niederschmetternde Begegnung mit einer grauenvollen, fetten, schwitzenden, stinkenden Journalistin. Ich erspare euch die erste Begegnung, weil da kommt das mit dem Schwitzen und dem Fett noch besser raus. Also, dass ich diese Frau so beschrieben habe, hat nichts mit der Realität zu tun. Die hat es zwar gegeben, aber sie war schlank und hübsch. Und ich habe sozusagen dann in meinem Buch meinen Hass auf diese Person in äußerliches Erscheinungsbild umgewandelt. Also viel zum Thema Wolpertinger-Fiktion. Gut, aber jetzt kommt erst der Anfang. Das erste Kapitel heißt, Pascal hat mal gesagt. Der Hund guckt von draußen durch die Glastür, die Nase dicht an der Scheibe. Wenn er Daumen hätte, würde er sie drücken. Dafür, dass es jemandem hier gelingt, mir die Idee auszureden. Die Frau im Reisebüro teilt seine Auffassung. Was wollen Sie dort? Da ist doch Krieg gewesen. Ich verzichte auf Richtigstellung und starre auf die Landkarte vor mir, die ich nur zu sehen bekomme, weil ich Recherche anstatt Tourismus sage. Einige nicht sehr große Länder liegen unordentlich nebeneinander. Ein paar Namen von Städten und Flüssen kenne ich aus den 20-Uhr-Nachrichten. Im Herzen der Finsternis liegt ein weißer Fleck, in dem geschrieben steht, dieses Land eignet sich nicht für touristische Reisen. Das ist Bosnien-Herzegowina. Pascal hat mal gesagt, alles Unheil auf der Welt komme daher, dass der Mensch nicht ruhig zu Hause auf seinem Hintern sitzen kann. Der Hund guckt noch immer so. Ich beschließe, ihm wegen Illoyalität das Abendessen zu kürzen. Sixt glaubt selbst nicht, was ein Monat Autofahren in Bosnien kostet. Moment, das muss ein Fehler sein. Beschämt nennt er die Summe, 3.500, nämlich US-Dollar. Dafür, wende ich ein, kann ich mir das ganze Land kaufen und zuschicken lassen. Er stimmt zu, wir trennen uns in gegenseitigem Einvernehmen. Nach mehrtägigem Telefongespräch mit kurzen Unterbrechungen für Nahrungsaufnahme und Nachtschlaf vermittelt der ADAC mir einen Wagen, dessen Mietpreis nicht das Bruttosozialprodukt meines Reiselandes übersteigt. Ich hatte ohnehin vor, bei der nächsten Bundestagswahl für den ADAC zu stimmen. Im Buchladen finde ich einen Touristenführer aus den 80er Jahren mit lustigen Bildern von Dingen, die höchstwahrscheinlich nicht mehr existieren. 5 Tonnen Kriegsberichterstattung und 3 Bücher über das historische Bosnien im Mittelalter. Es gibt eben Dinge im Leben, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Um etwas Sinnvolles zu tun, kaufe ich Stiefel, einen Schweizer Armeerucksack und ein Fahrtenmesser im Army-Shop. Den Hund lasse ich beim Friseur von seinem Pelz befreien und besorge ihm ein neues, leuchtend blaues Geschirr. So sieht er aus wie ein Fisch mit Hosenträgern und wird von Chetniks nicht für einen Streuner gehalten und nicht versehentlich erschossen werden. Meine Mutter sagt am Telefon, Griechenland sei schön und auch sehr weit im Südosten. Der vorwurfsvolle Blick des Hundes wird intensiver, als ich anfange, den Rucksack zu packen. Er verlangt eine Erklärung. Ich versuche es. Nach 2 Wochen vergeblicher Reisevorbereitung bin ich urlaubsreif. Wir müssen endlich mal wegfahren. Wie wär's mit Bosnien? Das weist er als Zirkelschluss zurück. Ich gebe auf und unterbreche das Packen, zumal ich nicht weiß, was ich mitnehmen soll. Der Hund sitzt auf der Schwelle und fixiert mich. Ich versuche es noch einmal. Vor etwa 8 Jahren, sage ich, als du noch klein warst, fragte mein Bruder einmal, wo die Städte Moslem-Enklave Bihać und belagerte Sarajevo liegen. Der Hund versteht nicht. Ich will sehen, ob Bosnien-Herzegowina ein Ort ist, an den man fahren kann, oder ob es zusammen mit der Kriegsberichterstattung vom Erdboden verschwunden ist. Der Hund hört nicht zu. Er nimmt zur Kenntnis, dass sein Futter oben aufgeschnallt wird. Zum Schlafen legt er sich nicht wie üblich neben das Bett, sondern im Flur an die geschlossene Wohnungstür. Jetzt noch ein kurzer Ausflug nach Zagreb, ein sehr kurzer. Dort habe ich einen Freund von einem Freund sozusagen getroffen, der ist Verleger in Zagreb. Mile ist ein Freund eines Freundes und hat einen Wohnverlag, wie andere Leute eine Wohnküche haben. Er spricht besser Deutsch als ich. Vor Ehrfurcht bin ich tief in den großen Bürostuhl gerutscht. Wir rauchen meinen holländischen Tabak und trinken Mineralwasser, während der Hund Ursachen und Folgen von Arroganz an Miles Hauskatzen studiert. Ich erhalte eine Einführung in bosnischer Staats- und Gesellschaftskunde. Seit dem Friedensvertrag von Dayton ist das Land eine Föderation. Die beiden Bundesländer heißen Republika Srpska, wo die bosnischen Serben leben, und Konföderation, das Gebiet der bosnischen Moslems und Kroaten. Welch klangvolle Namen. Im Übrigen soll ich niemandem trauen. Unter scheinbarer Ordnung verberge sich Anarchie. Ich habe es schon geahnt, jetzt sagt er es selber. Ich bin so drastisch, weil ich sie warnen will. Wovor wissen wir beide nicht genau. Wir schweigen eine Weile, das Schnurren der Katzen im offenen Fenster wird lauter. Erst vorhin am Bahnhof habe ich mal wieder beschlossen, niemandem zuzuhören, der diese Reise für gefährlich hält. Mile sieht es mir an. Meiden Sie wenigstens die Republika, sagt er. Dieser Landesteil ist verwildert. Kein Schwein will dort leben und jeder, der Grips hat, ist längst auf und davon. Klingt nach Mordor. Der Hund bekommt zum Abschied eine Ohrfeige von der hellgrauen Katze, ich noch einen Ratschlag. Wenn Sie mit Leuten von internationalen Organisationen sprechen, tun Sie so, als wüssten Sie, was abläuft. Nennen Sie Bücher, die Sie gelesen haben. Alle machen das. Sonst weiß niemand, wie er mit Ihnen umgehen soll. Das leuchtet ein. Auf dem Weg zurück ins Zentrum denke ich mir ein paar Titel aus. Bomben auf Bihać, Sarajevo und danach Die Kinder von Karlovac. Letzteres ziehe ich zurück, weil Karlovac in Kroatien liegt. Weil ich überzeugt bin, dass es Bosnien nicht gibt, passen Bücher, die es auch nicht gibt, wie der Deckel zum Topf. Und ich lese euch noch ein bisschen vom Anfang, entgegen der Planung, und dann komme ich wirklich zur Journalistin. Sie haben Glück. Es gibt wieder Züge zwischen Zagreb und Sarajevo, lautet das Ergebnis einer 10-minütigen Verhandlung, während der ich mich mit dem Mann hinter der Glasscheibe auf einen Grundstock an gemeinsamen Handbewegungen und Vokabeln geeinigt habe. Nur weil man am internationalen Reiseschalter arbeitet, muss man noch lange nicht Englisch können. Ist ja toll. Und wann fährt die Bahn? In 2 Wochen, wenn die Linie wieder in Betrieb genommen wird. Nein, sonst gibt es keine Züge in Bosnien. Warum? Man fährt halt hin. Wo soll das Problem sein? Im Rucksack befindet sich alles, was ich wegen der Hitze nicht am Leib tragen kann. Dazu ein halber Sack Hundefutter plus Napf, Turnschuhe, Bücher, Walkman und noch vieles mehr, an das ich mich nicht erinnere. Ameisen können das Doppelte ihres Körpergewichts bei sich tragen, aber die haben eine andere Technik. 2 Stunden schon beobachte ich das Treiben am Busbahnhof. Ich habe noch nie einen Bankraub geplant, aber gewisse Dinge lernt man in Sekunden, wenn es sein muss. Der Mann hinter der Glasscheibe war sich seiner Sache sicher. Hunde sind in Autobussen nicht erlaubt. Auch nicht mit Leine. Auch nicht der beste Hund der Welt, nicht mit Maulkorb, gefesselt, geknebelt oder betäubt. Vielleicht könnte er im Gepäckraum reisen, am besten in einer Tasche, wenn der Fahrer einverstanden ist. Ich hatte Lust auf eine international verständliche Handbewegung. Dem Fahrer des ersten Busses habe ich Geld geboten, erst 50% des Fahrpreises, dann 100, dann 200, es blieb bei Nein. Das also bedeutet Probleme mit der Korruption. 2 Frauen nähern sich, Zigaretten zwischen den Fingern, die sie mit schnellen Bewegungen an den Mund führen und ersetzen, sobald sie ausgeraucht sind. Ich muss entscheiden, in welche der beiden angebotenen Schachteln ich greife. Ob ich Soba brauche, ein Zimmer. Nein, ich brauche ein Wunder, um den Hund und mich nach Sarajevo zu bringen. Die Frauen lächeln mit dunklen Zahnreihen voller Lücken und streicheln den Hund, der mit dem Leben abgeschlossen hat. Weit und breit nichts als Abgase und Asphalt. Schnell beschließe ich die Entstehung einer neuen Sprache, das N-Depol. Es besteht aus 10 englischen, 100 deutschen und einer Menge polnischer Wörter und kommt fast ohne Grammatik aus. Es gibt nur eine Zeit, die Gegenwart, und keine Personen. Dafür zeigende Bewegungen auf mich selbst, den Hund und den Autobus. Ich erkläre meinen Plan, fuchtele mit den Armen und könnte ohne weiteres eine Skizze zeichnen mit gestrichelten Linien und Richtungspfeilen. Die beiden Frauen wollen eine Rolle. Das ist ein Scheißland, sagen sie. Wo man es verarschen kann, soll man es verarschen. Das lasse ich offen und ernenne sie zu Rucksackbewacherinnen. Als der Bus vorfährt mit dem Sarajevo-Schild auf der Stirn, sind wir in Position. Der Hund, schlecht versteckt hinter meinem Gepäck, flankiert von den rauchenden Damen, die andauernd lachen, was ich ein bisschen auffällig finde. Der erste Fahrer geht pinkeln, der zweite bückt sich zum Verladen der Koffer und verschwindet halb im Bauch des Busses. Das ist der Moment. Ich zerre den Hund zur offenen Vordertür und springe die teppichbeklebten Stufen hinauf. Ein paar der anderen Fahrgäste beobachten mich. Ich lächele, damit sie nicht petzen. Über den Mittelgang rennen wir nach hinten. Der Hund legt sich auf die Seite und lässt sich an den Pfoten unter die Sitzbank schieben. Es klappt, als hätten wir nie etwas anderes gemacht. Wenn er in dieser Haltung die Fahrt überlebt, muss er unsterblich sein. Draußen klatschen die Damen in die Hände und lassen den Rucksack verladen. Während andere Passagiere einsteigen, tanzen sie mit hochgereckten Daumen vor meinem Fenster. Ich verteile Kusshände und Siegeszeichen und fürchte, dass die Fahrer Verdacht schöpfen bei dem Spektakel. Als der Bus anrollt, habe ich schon 20 Minuten lang das Atmen vergessen. Ich schaue mich um und bemerke das zarte Lächeln und Nicken einiger Mitreisender. Anscheinend hält man zusammen gegen jede Art von Obrigkeit.